Ich bete noch.
Jesus, danke, dass du hier mitten unter uns bist, dass du jeden von uns genau kennst, weißt, wo wir herkommen, weißt, welche Woche wir hinter uns haben. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns bei dir jetzt ankommen lässt, dass du uns hilfst, dass wir die Gedanken mal beiseite legen, die Sorgen und auch die Freuden und uns auf dich konzentrieren. Danke, Herr, dass du auch mir helfen kannst, meine Gedanken sortieren kannst und alles wegnimmst, was jetzt stört und mich sagen lässt, was dich ehrt und was du jetzt hier gesagt haben willst. Und ich bitte dich, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns das gibst, was wir jetzt brauchen. Denn du bist der einzige Herr, der das kann. Du bist der, der die Herzen berührt. Du bist der, der ausrichtet, aufrichtet, ermahnt, ermutigt und gibt, was wir brauchen. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Ja, den Titel der Predigt habt ihr schon gehört. Kampf und Segen. Man wünscht sich ja im Leben, dass sich das abwechselt, dass es mal eine Phase gibt, in der man auch zu kämpfen hat, das wissen wir, glaube ich, alle. Und dann soll es aber auch Phasen geben, in denen der Segen einfach so fließt. Die Realität des Wortes Gottes ist allerdings, dass beides immer zeitgleich existiert. Und das ist gut zu wissen. Denn wenn wir in Phasen des Kampfes sind, sind wir oft blind dafür, dass wir auch Gesegnete sind. Und wenn wir in Phasen des Segens sind, werden wir vielleicht manchmal leichtsinnig und vergessen, um unseren Glauben zu ringen. Auf Jesus zu schauen, zu fragen, was hast du vor mit mir? Was ist der nächste Schritt? Und so stimmt es meiner Meinung nach eher, dass Kampf und Segen immer im Leben drin sind. Dass es nicht entweder oder, sondern wirklich dieses und gibt. Es ist beides immer da. Das merken wir vielleicht auch an dem heutigen Sendschreiben. Schon gehört in Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17. Ich lese es euch nach der neuen evangelistischen Übersetzung vor. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, lässt dir sagen, ich weiß, dass du dort wohnst, wo der Thron des Satans steht. Trotzdem hast du dich zu meinem Namen bekannt und den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch damals nicht, als mein treuer Zeuge Antipas in eurer Stadt, dieser Hochburg Satans, ermordet wurde. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du duldest Leute in deiner Mitte, die an der Lehre Biliams festhalten. Biliam hatte Balak gezeigt, wie er die Israeliten zu Fall bringen könnte. Er verführte sie zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit. So gibt es auch bei euch Leute, die den Lehren der Nikolaiten folgen. Kehr um, sonst gehe ich sehr schnell gegen dich vor und bekämpfe diese Leute mit dem Schwert aus meinem Mund. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem ein neuer Name eingraviert sein wird, den nur der kennt, der ihn empfängt. Wir sehen hier eine Gemeinde vor uns, die beides hat. Den Zuspruch Gottes, dass es eine Gemeinde ist, die weder den Namen Jesu verleugnet, ihn also bekannt hat und auch zum Glauben steht. Da könnte man doch denken, dann ist doch alles in Ordnung. Dann ist doch gut. Und das sogar in einem Ort, von dem Jesus selbst sagt, dass dort der Thron Satans steht. Also ein Ort, an dem es also wirklich zu einem Gegeneinander kommt, zu einem massiven Gegeneinander von dem Wort Gottes, von dem, was von Gott her als gut und richtig anerkannt ist und von dem, was eben garantiert nicht von Gott ist. Und dennoch hatte dieser Gemeinde einen Vorwurf zu machen. Sie dulden Leute in ihrer Mitte, die andere Lehren vertreten. Die Lehre von sexueller Zügellosigkeit und Essen von Götzenopferfleisch vertreten, die Jesus Christus nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern eher an den Rand. Die schwanken zwischen, man muss selber irgendwie sich retten, durch Gesetzeshalten, durch Gutverhalten, und nicht, man ist gerettet durch Jesus Christus und das, was er getan hat, und das an ihm festhalten das Wichtigste wäre. Um den Text besser einordnen zu können, ist vielleicht auch wichtig zu wissen, was denn dieses zweischneidige Schwert ist. Das Schwert, was aus dem Munde Jesu kommt, mit dem er dann gegen die Leute vorgeht, wenn die Gemeinde nicht umkehrt. Jesus stellt sich im Johannesevangelium selber als das fleischgewordene Wort Gottes vor. Und das Schwert, das zweischneidige Schwert, das erfahren wir auch immer wieder im Wort Gottes. Da geht es um die Wahrheit Gottes selbst und das Wort Gottes. Und das Einzige, was wirklich Lüge von Wahrheit zu trennen vermag, das, was wirklich zu richten vermag, ist die Wahrheit Gottes selbst. Und von der spricht Jesus hier, der sie in Vollkommenheit vertritt. Das einfach mal zur Einordnung. Nun kann ich nicht, obwohl der Text relativ kurz ist, nicht auf alle Wahrheiten dieses Textes eingehen. Deswegen greife ich drei Punkte raus. Den ersten Punkt habe ich genannt, Harmonie versus Frieden. Ich weiß nicht, in welcher Gesellschaft ihr lebt, aber in der Gesellschaft, in der ich lebe und das, was ich so wahrnehme, ist, dass Harmonie ein ziemlich wichtiger Wert ist. Das wird auch oft mit Frieden verwechselt. Ja, lass uns mal Frieden halten. Und wenn man dann fragt, wie geht das, Frieden zu halten? Na, das ist doch ganz einfach. Keine Widersprüche haben, den anderen stehen lassen und so mit dem geringstmöglichen Nenner irgendwie durchs Leben schippern. Und dann haben wir Harmonie. Dann haben wir Ruhe miteinander. Spannend ist, dass Jesus genau dieses Harmoniehalten gegen die Gemeinde in Pergamon hat. Ihr haltet Harmonie mit Leuten, die mich gar nicht vertreten. Ihr lasst Leere in euren Räumen zu, in eurer Mitte zu, die nichts mit mir zu tun haben. Ihr habt eine Harmonie miteinander, aber keinen Frieden. Wahrer Frieden, das sagt die Bibel uns, ist nur möglich in der echten Verbindung mit Gott, in der Nachfolge, im Miteinander mit Jesus und uns. Nur dann ist Frieden möglich. Warum? Eckhart hat das mal so schön beschrieben. Eckhart hat mal beschrieben, wenn man sagen will, dass man ein begnadigter Sünder ist, dann muss man vorher angenommen haben, dass man ja verklagt worden ist zu Recht. Denn wer keine Schuld hat, kann auch nicht begnadigt werden. Das ist sehr einleuchtend, oder? Das macht Gnade aus und das lässt einen zum Frieden kommen mit Gott, dass man sagt, okay, ich habe ja eine Schuld in meinem Leben, die kann ich nicht begleichen, aber du hast mir Jesus Christus geschenkt, der meine Schuld beglichen hat. Und die macht uns zu begnadigten Sündern. Wenn wir dann allerdings dieser Wahrheit nur bedingt Raum lassen unter uns und jede andere Wahrheit auch mit reinnehmen, nur damit die Leute bei uns bleiben, dann haben wir vielleicht viel Harmonie unter uns, aber keinen Frieden. Im Prinzip geht es hier, wie auch im nächsten Sendschreiben, worüber ich predigen werde, um Irrlehre und wie man mit Irrlehre umgeht. Aber der Blickpunkt, den Jesus hier in Pergamon hat, der ist ganz gezielt auf einzelne Leute und auf das Dulden dieser Leute in der Mitte der Gemeinde. Ich habe ganz oft in Gemeinden gehört, dass der Frieden in der Gemeinde ganz wichtig ist, dass man sich nicht streiten darf. Wenn man Frieden in der Gemeinde haben will, muss man sich vielleicht manchmal streiten. Nur wenn man Harmonie haben will, muss man sich nicht streiten. Aber wer Frieden haben will, wer wirklich bei Gott ankommen will, der muss sich auch auseinandersetzen. Der muss miteinander im Gespräch sein, der muss gucken, was ist denn jetzt unter uns Evangelium und was nicht. Spannend, ne? Und ich finde es ziemlich herausfordernd, aber gut, dass das heißen könnte, dass man sich in der Gemeinde auch mal streiten darf. Stellt euch mal folgende Situation vor: Ihr begegnet einem Mitchristen einer anderen Gemeinde und er sagt folgenden Satz zu euch. In unserer Gemeinde geht's wirklich gut. Wir streiten kräftig miteinander, aber wir haben den Frieden Gottes unter uns. Ist das nicht schön? Würdet ihr euch für diesen Bruder oder diese Schwester freuen? Oder wäret ihr irritiert? Ich würde vielleicht noch ein, zwei Sätze nachfragen, würde fragen, warum streitet ihr euch? Worum geht's? Geht's um die Wandfarbe, um die Polsterung der Stühle oder geht's um die Wahrheiten Gottes? Und ist das Streiten eher ein Ring, miteinander einen Weg zu finden oder ein Auseinanderdividieren? Das würde ich schon noch fragen. Aber wenn er mir auf beide Fragen antwortet, dass es darum geht, Jesus in den Mittelpunkt zu bekommen, dass es darum geht, an die Wahrheit Gottes heranzukommen, miteinander, und einen Weg gemeinsam zu gehen, der zu Jesus hinführt, dann würde ich ihm beglückwünschen. Denn ehrlich gesagt, lieber habe ich Streit in einer Gemeinde oder ein Ringen um die Wahrheit und um ein gutes Miteinander, als einfach nur billige Harmonie. Denn billige Harmonie ist nichts anderes als das Desinteresse am anderen und das Desinteresse an der Wahrheit Gottes. Aber Jesus sagt ja der Gemeinde in Pergamon nicht, dass sie sich streiten sollen. Er sagt, sie sollen umkehren. Deswegen mein zweiter Punkt, loslassen und umkehren. Nachdem Jesus den Missstand der Gemeinde aufgedeckt hat, sagt er schlicht, kehrt um. Ganz einfach, kehrt um. Das kennen wir doch, oder? So läuft doch Bekehrung eigentlich ab. Wir entdecken, wer Jesus Christus ist. Plötzlich entdecken wir auch, wer wir sind im Gegenüber zu ihm. Und dann ist da plötzlich ein Aufruf, der sagt, kehr um und folge mir nach. Weil wir plötzlich entdecken, wir waren eigentlich eher auf der Flucht vor Gott. Wir waren nicht mit ihm unterwegs. Im günstigsten Fall waren wir einfach nur so irgendwie unterwegs, in den allermeisten Fällen wahrscheinlich eher gegen ihn, aber mit Sicherheit nicht mit ihm in Beziehung. Jesus ruft aus, kehrt um. Das ist das Ziel, wenn Jesus einen Missstand aufdeckt, dass wir umkehren zu ihm, dass wir ihm wieder nachfolgen, dass wir ihn wieder wichtig nehmen in unserem Leben. Das Schöne ist, wenn wir das Wort umkehren oder kehrum hören, dann können wir gleichzeitig mithören, lass los. Denn die Gemeinde hat offensichtlich ihren Frieden in die eigene Hand genommen. Gesagt, ja, wenn wir den ein bisschen Leine lassen, wenn wir da nicht so viel zu sagen, dann bleiben wir wenigstens alle zusammen und dann haben wir so ein bisschen Frieden und so ein bisschen Wahrheit unter uns. Und Jesus sagt ihnen eigentlich, lass das mal los. Hör mal auf, selber Frieden zu kreieren. Hör mal auf, selber der Meinung zu sein, dass du weißt, wo es lang geht. Lass deine eigenen Ideen los. Lass deinen Eigenwillen, deinen Widerwillen Gott gegenüber los. Lass deine Idee davon, wie dein Leben zu laufen hat, los und kehr um. Fang an, Jesus zu fragen. Fang an, ihm nachzufolgen, ganz konsequent. Fang an, auch alle Vorteile loszulassen, die dir vielleicht eine Harmonie oder ein am falschen Ort Schweigen einbringen könnte. Lass los und kehr um. Jesus fordert die Menschen immer wieder dazu auf, Zeit seines Lebens und auch jetzt zu ihm umzukehren und ihm nachzufolgen. Und man kann nicht Jesus nachfolgen und seine eigenen Pläne verfolgen. Man kann sich auch nicht von Jesus retten lassen und selber ein gut Mensch sein. Das geht nicht. Das mögen wir vielleicht heute nicht mehr so gerne, weil das irgendwie sind wir so geprägt, dass eigentlich immer mehrere Dinge gleichzeitig möglich sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause läuft, aber man kann auch mehrere Serien mittlerweile gleichzeitig gucken. Man hat so viel Information, die man gleichzeitig abgreifen kann. Man kann sogar bei 3 Shoppingkanälen gleichzeitig einkaufen. Man kann so viel mittlerweile gleichzeitig und nebeneinander her tun, dass es uns gar nicht auffällt, das Evangelium und Jesus nachzufolgen, was sehr Exklusives ist. Und dass Jesus ganz klar sagt, also wenn ihr mir schon nachfolgt, dann auch bitte nur mir. Und wenn ihr schon meine Wahrheit vertretet, dann bitte auch nur meine Wahrheit. Und wenn ihr mir lebt, dann bitte auch nur mir. Das ist so ganz anders als das, was man sonst so kennt. Also zumindest geht es mir so. Und am Anfang dachte ich, dass Loslassen etwas ist, was unglaublich wehtut. Und was vielleicht auch auf den ersten Blick ein bisschen gemein ist. Weil wenn man eigene Ideen loslassen muss, wenn man eigene Wege loslassen muss, dann bedeutet das ja erstmal etwas zu verlieren. Und vielleicht tut das in dem Moment auch weh, vielleicht ist das auch nicht schön in dem Moment. Aber im Endeffekt heißt es, dass man sich von Jesus gewinnen lässt. Dass man viel mehr bekommt im Endeffekt, als man verliert. Eigentlich könnte man sagen, wer loslässt, gewinnt. Wer umkehrt, geht nicht nur einfach den richtigen Weg, weil es ethisch richtig ist oder weil das im Wort Gottes so steht, dass es richtig ist, sondern er gewinnt tatsächlich. Er gewinnt sein Leben, er gewinnt seine Zukunft, er gewinnt seine Hoffnung, er gewinnt Glauben und er gewinnt die Gemeinschaft mit Gott. Mehr kann man doch gar nicht gewinnen, oder? Und der letzte Punkt ist der Titel der Predigt, Kampf und Segen. Ganz oft lesen wir, wenn Jesus Menschen herausfordert, wer den Kampf besteht. Und ich habe mich immer gefragt, wie das ist. Manchmal frage ich mich das heute auch noch, warum man dann immer kämpfen muss. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich bin nicht so ein Kriegertyp. Ich kämpfe nicht so gerne. Ich bin eher der Bequeme. Ich komme gerne im Segen an. Ich bin gerne der, der einfach der Begnadigte ist. Mir würd's auch gut gefallen, wenn Jesus sagen würde, Mensch, setz dich einfach hin, lass dich von der Gnade beseelen und gut ist. Das sagt Jesus aber nicht. Jesus sagt, kämpfe, wach auf, steh auf. Obwohl du begnadigt bist, obwohl du zu deiner Gnade nichts dazugeben kannst, darfst du aktiv sein, musst du sogar. Geht nicht anders. Diese Welt ist ein Ort, in der es ohne Kämpfen offensichtlich nicht geht. Und das meint nicht die Kriege, sondern das meint unseren inneren Kampf. Das meint das, dass wir immer zwischen dem, wo wir herkommen, also unseren alten Menschen, und dem, wo wir eigentlich hin sollen, den durch Christus erneuerten Menschen, immer hin und her schwanken. Und dass nicht nur wir das tun, sondern unser Gegenüber und unser Miteinander auch. Auch innerhalb der Gemeinde ist das so. Wir stehen eigentlich andauernd in irgendwelchen Kämpfen. Entweder mit uns selbst oder mit einem anderen. Und manchmal wünscht man sich, dass das aufhört. Das hört auch auf. Wisst ihr, wann das aufhört? Hat jemand einen Tipp? Wann hört das auf? Wenn Jesus wiederkommt, wenn wir vor Jesus stehen, dann hört das auf. Wenn wir endlich angekommen sind in seiner Gegenwart, dann hört das auf. Aber im Hier und Jetzt, in diesem Leben, das ist vielleicht keine so schöne Nachricht, aber vielleicht eine sehr realistische, hört das Kämpfen nicht auf. Mein Opa hat immer gesagt, wenn jemand zu ihm kam in der Gemeinde und gesagt hat, ach, ich habe lange genug in der Gemeinde mitgearbeitet, ich muss nicht mehr. Hat er immer 2 Sprüche gehabt. Der erste Spruch war immer,
Im Reich Gottes gibt es keine Rente. Das war Punkt 1. Und Punkt 2, also fühl mal an deinen Puls. Wenn mehr als ein Schlag dabei rumkommt, in einer Minute lebst du noch, dann kannst du ja noch was machen. Du hast deine Kräfte, du hast deinen Bereich, frag Jesus, was du tun sollst. Hör nicht auf zu kämpfen. Solange du lebst, lebst du für ihn. Das heißt, du kämpfst, aber du kämpfst eben nicht alleine. Das ist nicht nur Kampf. Das ist uns oft in den Kampfphasen oder in dem, wo wir das stärker wahrnehmen, dass wir am Kämpfen sind, nicht bewusst. Wir denken immer dann, wenn wir zu kämpfen haben, dass es alles nur Kampf ist, dass alles nur furchtbar ist und dass alles uns erdrücken will. Aber so ist es nicht. Denn in diesem Kämpfen unseres Lebens sind wir ja nicht alleine. Wir kämpfen mit Jesus. Oder besser gesagt, Jesus kämpft mit uns und wir dürfen ein bisschen mitmachen. Uns ist nicht verheißen, dass wir so ein bisschen kämpfen und dann ganz viel Ruhe haben. Jesus zeichnet dieses Bild, weil er realistisch ist. Er sagt, wer den Kampf besteht, ist derjenige, der bei mir ankommt. Wer kämpft, kriegt auch Segen. Wer an Jesus festhält, der darf damit rechnen, dass es Gegenwind gibt, dass es Opposition gibt, dass es Menschen gibt, die ihn für verrückt halten, dass es auch Auseinandersetzungen in mir drin gibt. Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, da will man ja selber nicht mehr glauben. Manchmal möchte man diesen Herausforderungen nicht tagtäglich gegenüberstehen. Manchmal möchte man einfach nur noch auf seinem Sofa sitzen und Ruhe haben. Also muss man auch gegen sich selber kämpfen. Aber genau in diesen Kämpfen erleben wir immer wieder, wenn wir uns darauf einlassen, dass Jesus uns hilft, dass wir den Segen erleben. Manchmal erleben wir das sogar so stark, dass wir den Kampf gar nicht mehr wahrnehmen. Manchmal erleben wir, wie Jesus uns mitten in den Stürmen dieser Zeit segnet, ganz nahbar ist, uns Dinge deutlich werden. Und wir staunen über die Größe Gottes. Wir können das auch noch anders gegenüberhalten. Wir können sagen, zum Evangelium zu stehen, nachzufolgen, ist ein echter Kampf. Richtig? Das ist anstrengend, immer nachfragen zu sollen oder zu müssen, Herr, was ist denn jetzt richtig? Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Und das anderen gegenüber auch zu vertreten, die das überhaupt nicht so sehen, die das nicht mal für sinnvoll halten, das ist ganz schön herausfordernd. Zu einem Evangelium zu stehen, was andere nicht für Evangelium halten oder von denen andere nichts halten, das ist nicht gerade einfach und nett. Das kann manchmal dazu führen, dass man Freunde verliert, dass sogar der Bruch mitten durch die Familie geht und Menschen, die einen vorher geliebt haben, einen nur noch für verrückt halten. Das ist vielleicht Kampf, ja. Und zeitgleich darfst du in einer echten Beziehung zu Gott stehen und mit Gott leben. Zeitgleich darfst du beten in der Gewissheit, dass Gott dich hört. Immer. Zeitgleich darfst du erleben, dass du in deinen Herausforderungen eine Kraft hast, jemanden, der dich trägt, weil du selber das gar nicht mehr aushalten kannst. Und so wirkt in diesem Leben beides zusammen. Das Eingreifen Gottes, das Wirken Gottes, die Beziehung, die wir mit Gott haben dürfen, diese Nahbarkeit, die wir durch Jesus erleben und die Herausforderung, die dieses Leben nun mal mit sich bringt. Manchmal mag ein das dazu verleiten, dass man nicht mehr will, dass man nicht mehr kämpfen will, sondern nur noch das Gute haben will. Aber so ist das Leben nun mal nicht und so zeichnet Jesus das Leben auch nicht. Jesus hat zu niemandem gesagt, folge mir nach, du musst auch nichts auf dich nehmen. Er spricht davon, dass wir zu kämpfen haben. Er spricht davon, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Er spricht davon, dass sein Joch sanft ist, aber nicht, dass es nicht da ist. Und so lade ich uns ein, Einzelne und auch als Gemeinde, nicht in Harmonie zu leben, sondern den Frieden Gottes zu suchen. Ich lade uns ein, das loszulassen, was nicht zu Jesus führt, egal wie weh es tut. Und umzukehren, wo wir feststellen, wir folgen diesem Jesus von Nazareth nicht nach. Und ich lade uns ein, beides im Leben ganz bewusst wahrzunehmen. Die Kämpfe unseres Lebens, aber auch den Segen. Und nicht darauf zu warten, bis endlich nur noch Segen kommt, sondern anzunehmen, dass beides da ist. Zu jeder Zeit. Kampf und Segen. Amen.